Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robby Marjanovic.
Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, habt ihr auch die ersten Frühlingsgefühle an diesem Wochenende bekommen? Es zieht einer gleich nach draußen. Am Samstag waren es 15 Grad und Sonne am Sonntag 18 Grad. Doch davon haben wir nichts mitbekommen, weil die UK Open gespielt worden sind. 22. Auflage, 158 Teilnehmer, 11 davon aus Deutschland. Und nach dem Achtelfinale stand bereits fest, es würde einen neuen Sieger geben. Und der heißt Dimitri Vandenberg, der seinen zweiten Major-Erfolg nach dem World Matchplay 2020 feiern konnte. Er ist zurück in den Top 10. Er ist die Nummer 7 der Welt. UK Open natürlich ein wichtiges Thema in unserer heutigen Folge 187 von Game On, aber auch der Hardest Worker spielt heute eine Rolle, schönerweise, an diesem 5. März 2024. In 8 Tagen bin ich 54 Jahre alt. Das geht mir irgendwie ein bisschen schnell. Robby, ich grüße dich. Du siehst frisch aus, du hast hart gearbeitet, du warst viel am Mikro, du siehst trotzdem frisch aus.
Ja, ich fühle mich.
Wie machst du das?
Hallo zusammen erstmal. Ich begrüße alle Darts-Lauscher. Ja, ich bin wieder einigermaßen fit. Ich fühle mich wieder ein bisschen besser nach diesem grippalen Infekt. Und das baut mich natürlich auf. Und Darts ist ja wie eine Kur eigentlich für mich. Ich liebe diesen Sport. Ich liebe ihn anzuschauen. Deswegen bin ich einfach happy, dass es mir wieder besser geht. Auch wenn es heute vielleicht den einen oder anderen Huster geben könnte. Aber das ist nun mal so. Ich bin 44 bald. Ich bin nicht so weit weg von dir, Elmar, aber Triple 18 ist schon eine Menge, Holz. Die Triple 18 hat ja heute echt eine große Rolle gespielt, muss man auch, um mal den Bogen zu spannen.
Absolut.
Für jemanden, ja.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sollten vielleicht noch sagen, ihr habt gerade auch eine Tür noch im Hintergrund gehört. Robby sitzt noch am Kommentatorenplatz von Sport 1. Also wir sind direkt nach dem Finale der UK Open, dem Finale zwischen Dimitri Vandenberg und Luke Humphries. Mal ganz kurz, Robby, deine spontane Reaktion auf den Sieger Dimitri Vandenberg.
Bin ein bisschen geschockt. Also ich habe viele Namen im Kopf gehabt. Ich habe auch gewusst, dass wir einen neuen UK Open-Sieger haben werden. Aber dass es Dimitri Vandenberg wird, das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht.
Ich auch nicht.
Also ich glaube, außer ihm waren da auch nicht viele Leute, die daran geglaubt haben.
Das habe ich auch heute Nachmittag nach dem Viertelfinale nicht gedacht. Und ich hätte es auch vor dem Halbfinale nicht gedacht. Also auch nach dem Halbfinale nicht gedacht. Das ist echt erstaunlich, dass der durchgeht.
Ja, vor allem dann auch wie er zum Schluss dann noch die Nerven zusammenbehält und das Ding doch noch zieht. Da dachte ich nämlich eigentlich, der hat es weggeworfen. Ich dachte auch, also ich weiß nicht, sollen wir gleich über das Finale reden?
Ich weiß es auch gerade nicht. Ja. Was meinst
also,
du?
Also, dann machst wir machen es doch einfach. Bevor wir jetzt über den Rest reden, wir haben ja noch eine Menge Stories bei den UK Open gehabt, aber im Finale fand ich erstaunlich.
Und ganz kurz noch, Robby.
Ja, ja.
Einfach damit auch unsere lieben Darts-LauscherInnen Bescheid wissen. Ich war auf Stimmenfang. Ich habe Martin überzeugen können, dass er uns eine Nachricht schickt und auch Flo Hempel zu den UK Open. Das nur mal eingeworfen, aber das kommt dann später.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Wenigstens einer arbeitet hier für diesen Podcast hart und permanent und der andere ja, suhlt sich nur im Ruhm. Nein, aber ich habe gedacht, er hat es weggeworfen. Da waren natürlich 7 Matchstarts insgesamt, hat er gebraucht. 6 hatte er schon verpasst, dann hatte er nochmal die Chance bei 70 Rest und 2 Darts, verpasst er die große 20, wirft den dritten einfach weg, nicht präzise genug und lässt sich 64 übrig, kommt dann nochmal dran und dann dachte ich, ja super, jetzt wird er wahrscheinlich nur einen statt nochmal 2 Matchstarts haben und trifft aber dann tatsächlich die Triple 8 und verwandelt sofort Tops und ich glaube auch seine Reaktion hat Bände gesprochen, das war Wahnsinn, also auch das Interview danach, weiß nicht wer das gesehen hat, das war sehr emotional und Dimi, so wie wir ihn eigentlich kennen.
Ja, er hat an seinen Großvater gedacht, der vor 2 Jahren verstorben ist. Er hat auch jetzt mal so öffentlich darüber gesprochen, dass er mit einem Mentalcoach, mit einem Sportpsychologen zusammenarbeitet, dass ihm das geholfen hat, dass das der richtige Schritt war. Und er zeigte ja auch auf Luke Humphreys, der das offenbar auch macht. Das ist ja etwas, was ich, finde ich, so andeutet, immer mehr machen, dass nicht alle reden drüber, aber immer mehr lassen sich da helfen und lassen sich da Techniken aneignen, damit sie dann auf der Bühne besser performen können. Der Verlauf des Finals war schon irre. Ne? Vandenberg kommt so gut rein, führt deutlich, führt dann auch mit 7-2. Dann macht Humphreys dieses 7-3, wird extrem emotional auf der Bühne, so als Signal auch, ich bin noch da. Und von da an fängt der Feuer und läuft und kämpft sich wieder ran. Es steht irgendwann 8-8. Das war schon ein geiles Comeback von ihm auch. Ne? Ich liebe das auch bei Van Gerven, wenn der im Rückstand liegt. Ich liebe es, wie die sich dann plötzlich auf diesen Moment stürzen. Sie spüren es, die merken es an 2, 3 Darts, die sie haben, die im Triple stecken. Und von da an stürzen die sich darauf und fighten sich wieder zurück. Das ist super, ja.
Ja, man muss aber 2 Sachen dazu sagen. Also ein Comeback ist immer gut und schön, kostet aber Kraft. Und man hat dann schon gemerkt, dass es ihm dann wirklich viel Kraft gekostet hat. Konnte sich dann zum Schluss auch nicht mehr optimal konzentrieren. Da auch wieder ein paar schwächere Phasen drin. Und dann ist das immer wieder erstaunlich zu sehen. Wenn du Humphreys knacken willst, dann musst du das am Anfang der Partie wirklich auch schon mal die Grundlage dafür legen. Weil da kommt er immer öfter mal schlecht rein. Und er war ja auch noch nie in Rückstand während des gesamten Turniers. Das kannte er ja auch nicht. Ja. Und dann hat er diese unglaublich glatten Siege gegen Mervyn King und gegen Ricky Evans. Und ich hatte das Gefühl, das Spiel ist schlecht, aber die spielten die ganze Zeit diesen Ende 90er Average. Das war eigentlich ein okay Spiel, muss man sagen. Nur die Doppelquoten waren teilweise ein bisschen schlecht. Und Demi nimmt halt die Momente.
Ja, und das war halt, es war halt vom Verlauf her, finde ich, trotzdem echt spannend und hat mich von daher wirklich gepackt, obwohl ich auch so den Eindruck hatte, es ist nicht die ganz große Qualität. Und wie sich dann der Vandenberg nochmal diese eine Pause nimmt, weißt du, er wartet ab, er geht dann doch nicht zum Oggi, er geht nochmal zurück zum Tisch und legt nochmal die Darts ab. Wie hast du das empfunden? Ist das too much gewesen? Oder ich meine, er kommt zurück und wirft, glaube ich, die ersten 2 Darts in die Triple 20 rein. Genau. Ich finde ja immer, wenn also das passiert, wenn es meinem Spiel gut getan hat, ist es alles in Ordnung.
Hat ihm recht gegeben. Luke Humphreys sah ein bisschen genervt aus davon, aber ganz ehrlich, der ist Weltmeister und alles, der muss ja damit klarkommen. Der hat so viele Spieler besiegt, die langsam, schnell oder sonst irgendwas sind. Das muss er einfach abhaben. Und er hat auch, glaube ich, am Schluss dann auch gesagt, zugeben müssen wahrscheinlich, dass Dimitri vor allem diese 2 High-Finishes zum Break, 124, 130, die haben richtig gesessen.
Das waren richtige Nierenhaken. Fast die 164 auch noch.
Ja, also das wäre dann der letzte Nierenhaken gewesen. Das war schon heftig und irgendwann konnte Luke Humphreys dann auch nicht mehr. Und dass er aber diese 2 Matchstarts verpasst, hätte ich auch nicht gedacht. Ich liebe einfach Spiele, in denen es für beide Matchstarts gibt. Ich weiß, für die Spieler selber ist das echt eine Scheißsituation, will keiner haben, aber war wieder mal spannend. 3. Mal hintereinander gegen die UK Open in den Decider und wieder zum 3. Mal hintereinander einen sehr überraschenden Sieger, wie ich finde. Also Noppert war auch damals sehr überraschend.
Noppert war überraschend, Andrew Gilding war überraschend im letzten Jahr, jetzt ist es Vandenberg und das kommt ja jetzt auch in der Phase seiner Karriere, wo er lange nichts gewonnen hat, wo er echt eine lange Durststrecke hat, wo er außer Form ist. Ich fand das Interview, das er gegeben hat nach dem Halbfinalerfolg über seinen Kumpel Damon Hatter, das hat mich echt ein bisschen nachdenklich gestimmt. Der wirkte sehr, ja, nicht nur emotional, auch irgendwie so, dass er sagte, ich habe jetzt endlich Energie, ich habe jetzt nochmal Kraft. Also
für das Finale,
Ich habe ihn auf der einen Seite schon im Halbfinale kritisiert, weil ich ihn als unfassbar kopfgesteuert empfunden habe. Dem habe ich so eine mehr Leichtigkeit gewünscht. So, das kann er offenbar gerade aber auch nicht dann zeigen. Im Finale, finde ich, hat das gezeigt. War er viel, viel lockerer als im Halbfinale. Und das war schon so, das war das schwerste Match, das ich haben kann, wenn ich gegen Damon Hatter spiele. Hat mir gedacht, Junge, habt ihr nur Dart gespielt? Also, weißt du, was ich meine? Also,
er hat ihn ja als Familie bezeichnet. Ich glaube, er wollte einfach nur seinen Respekt gegenüber Damon Hatter zeigen und auf keinen Fall irgendwie sich da hervorheben oder so. Das ist aber Dimi. Ich habe auch im Kommentar gesagt, ich glaube, Dimi ist einer derjenigen, die es am schwersten haben, sich da ihre Sporen zu verdienen. Weil du gesagt hast, er ist kopfgesteuert, er ist sehr emotional gesteuert. Das ist ja in dieser Dartszene, die ja von Männern einfach dominiert wird, nicht einfach. Und ich glaube, dass ihm das teilweise, was heißt ich glaube, ich weiß es, dass ihm das teilweise auch ein paar Lacher einbringt und dass sie ihn nicht alle ernst nehmen oder irgendwelche solche Sachen. Und deswegen freut es mich auch deswegen, dass er auch diesen Leuten auch mal zeigt, ja, ich bin ein empfindlicher Typ. Ich lasse auch meine Träne raus. Ich rede ein bisschen viel. Ich rede vielleicht auch ein bisschen zu viel positiv. Dass ich bin keiner, der da vorangeht oder irgendwelche Leute beleidigt. Aber das bin ich. Das ist Dimitri Vandenberg. Und mehr, das bin ich in echt. Und du kennst ihn ja auch abseits der Kameras.
Ja.
Der ist ja genau so, wie er sich vor diesen Kameras gibt. Und das macht ihn ja so sympathisch.
Ja. Ja, er hat trotzdem irgendwie ja zuletzt so eine Art und Weise am Oki gehabt, an der ich mich auch gerieben habe, wo ich es teilweise übertrieben fand oder zumindest das so von außen so empfunden habe.
Ja?
Also auch gerade nach dem Interview, das zeigt ja, was es in ihm arbeitet, ne? Und er scheint so spielen zu müssen, auch so kopfgesteuert spielen zu müssen, um sich selbst kontrollieren zu können, um wettkampffähig zu sein.
Genau.
Und das ist schon... Ist schon bemerkenswert, dann auch in so einer Phase jetzt diesen Sieg einzufahren, ist echt irre.
Ich finde es bemerkenswert auch, dass es angesprochen hat mit diesem Sportpsychologen. Wir haben ja auch bei Stephen Bunting das gleiche Thema.
Ja.
Der geht zum Hypnotiseur. Luke Humphries, da wissen wir ja, Psychologen sind ja bei ihm schon länger ein Thema seit diesen Angstzuständen und so weiter. Da ist er schon länger in Behandlung. Also wir merken so langsam, dieses Spiel kommt aufs nächste Level. Darts.
Ja.
Wir haben jetzt in den letzten 6 Monaten einen neuen World Grand Prix Sieger gehabt, einen neuen Players Championship Finals Sieger, einen neuen Grand Slam Sieger, einen neuen Weltmeister, einen neuen Masters Sieger und jetzt einen neuen UK Open Champion. Also du merkst schon, dieses Spiel verändert sich völlig und was so langsam begonnen hat und so eine lange Phase hatte, nimmt jetzt richtig Fahrt auf, finde ich.
Ja, ja. Und wie viele große Namen, Van Gerven, Bryce, sind früh rausgegangen in diesem Jahr.
Ja.
Und aber dazu vielleicht auch mehr. 11 Deutsche mit dabei, wir hatten es gesagt, weil ich gerade den Namen Gerben Price anspreche, der ist ja von Martin Schindler bezwungen worden. Sollen wir mal reinhören, was Martin erzählt hat? Der hat netterweise mir in einer Nachricht
gerne
geschickt. Oder?
Da hätte ich ja gerne jetzt mal die Worte von Martin gehört, ja.
Hallo lieber Elmar. Und zwar, die UK Open ging erstmal so los, dass Gabriel und ich nicht nach Brüssel fliegen konnten und deswegen nach London mussten. Und von da ist halt Minehead immer noch eine gute Ecke weit weg. Das heißt, wir hatten da schon am Donnerstag eine ganze Menge zu reisen. Sind in London gelandet, mit dem Mietwagen halt rüber. Und dann, ja, waren wir schön einkaufen, hatten da so ein Apartment mit eigener Küche. Finde ich persönlich mal ganz cool, dass man sich auch sein eigenes Essen machen kann und alles. Das ist etwas, worauf ich mich immer freue bei den UK Open. Nicht dieses öde, langweilige Hotelzimmer. Und ja, auf jeden Fall haben wir dann die Losung abgewartet. Dann kriegt Gaga Danny Noppert. Dann kriege ich Gervin Price. Das war ja erstmal die Begrüßung quasi ins Turnier für uns. Und ja, Gaga hat gut gezockt. Leider, sage ich mal, unglücklich verloren. Gutes Timing von Noppert gewesen. Und ja, ich hatte Glück gegen Price, gerade hinten raus im Decider. Aber an sich konnte ich ja auch, glaube ich, ganz gut gegenhalten. Ich hatte auch sehr viele gute Momente, wo ich Breaks geholt habe mit auch 12 Darts und oder weniger. Konnte das leider nicht immer so perfekt bestätigen, weil er hatte auch immer eine Antwort parat, denn mit gefühlt 180, 140 angefangen sofort im Leck und ist halt sofort immer der Druck da gewesen. Aber ansonsten waren es tolle UK Open, war ein toller Sieg für mich gegen Price, dann gegen Littler. Ich traue mir zu, im Prinzip gegen jeden zu gewinnen, aber natürlich kann man natürlich schon mal darüber sprechen. Ich wird zweimal ausgelost und zweimal kriegt man halt einen Premier League-Spieler. Braucht man niemandem was vormachen. Es ist halt natürlich nicht gerade dankbar. Aber ich stelle mich natürlich sehr gerne der Herausforderung. Und das habe ich auch getan, sowohl gegen Price als auch gegen Littler, habe alles gegeben. Habe versucht, ruhig zu bleiben, habe versucht, mein Ding zu machen, habe versucht, meine Darts zu spielen. Bin das Ganze wirklich auch locker angegangen. Und ja, ich würde sagen, es war insgesamt alles sehr, sehr vernünftig. Es war wieder ein tolles Erlebnis mit den UK Open. An sich ist der Ort Minehead echt schön. Er ist halt leider einfach nur schwer zu erreichen. Und ansonsten, ja, war ein sehr gutes Turnier. Ich bin zufrieden. Und freue mich schon darauf, wenn es in Belgien nächste Woche weitergeht.
So, das war Martin Schindler. Ich finde das immer ganz schön. Ich hatte Martin einfach nur eine Sprachnachricht geschickt, so nach dem Motto, du schick doch gerne, wenn du Zeit hast, eine Nachricht, wie die UK Open für dich so waren. Und ist so geil, wie der so anfängt, ne? Die Anreise und was so wichtig ist für einen Profispieler. Nicht im Hotelzimmer klassisch, hast ein eigenes Apartment, kannst selbst ein bisschen kochen. Das ist auch nicht unwichtig, ne? Für einen Profi. Das gehört ja mit zum Berufsalltag, dass du da in England immer wieder unterwegs bist und es dir irgendwie gemütlich machen willst, dir irgendwie auch eine gute Zeit verschaffen willst.
Ja, dazu muss man auch sagen, Martin ist ein hervorragender Koch. Das wissen jetzt nicht viele, aber das ist schon Cuisine der Extraklasse.
Okay, das wusste ich auch nicht. Was ist denn Martins Spezialität? Weißt du das?
Das war jetzt einfach mal random rausgehauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er, also er, ich hatte noch nicht die Ehre, dass er für mich kocht, aber ich behaupte jetzt einfach mal, Martin Schindler ist ein hervorragender Koch. So. Ja, dieses Gerücht haue ich raus.
Ja, und ich weiß, dass er in der Pasta-Welt ganz weit vorne ist.
Sehr schön. Pasta ist auch mein Ding. Also da bin ich großer Fan von. Da müssen wir mal gucken, dass wir uns bei Martin Schindler mal einladen. Zum Pasta-Essen.
Wie hast du Martin erlebt in den Matches gegen Price und dann auch gegen Luke Littler?
Ich fand gegen Price, klar, Price hat, glaube ich, 7 Matchstarts gehabt gegen Martin, wenn ich es noch richtig weiß. Der ein oder andere würde jetzt sagen, das war Glück. Ich finde, das war endlich mal so ein bisschen Pech zu wieder einlösen, weil er hat ja wirklich immer Top-Matches gespielt gegen Gervin Price und es ihm dann teilweise zum Schluss leider ein bisschen zu leicht gemacht und Price hat es einfach zu locker genommen, glaube ich. Und Martin, für mich, ich sag's immer wieder, egal wie oft dein Gegner neben wirft, wenn du selber deine Doppel nicht triffst, dann hilft es dir ja nichts. Von dem her hat er das verdient gewonnen. Fand ich ein tolles Match, hat gefightet bis zum Schluss und Gervin Price, der kotzt wahrscheinlich heute noch über dieses Match, weil das hat er nicht so eingeplant. Und gegen Littler muss ich sagen, rennt er in einen Nuke rein, der wieder in Topform ist, wirklich super spielt. Da war mehr drin. 2 Lecks fand ich, hätte Martin noch mehr gewinnen können. Da hat er ein bisschen gepatzt auf Doppel. So ist es eben. Für mein Verhältnis war es auch verdient für Littler, aber Martin hätte genauso gut 10-8 gewinnen können.
Und ich kann schon verstehen, dass er sagt, bist du in der Auslosung, du kriegst 2 Premier League-Spieler nacheinander zugelost. Ja. Das ist nicht gerade glücklich. Das kannst du auch echt anders erwischen. Aber klar, musst du dich dem dann stellen. Und ja, finde auch 2 wirklich gute Auftritte von ihm. Wir hatten ja 6 deutsche Spieler in der 4. Runde, was es auch noch nie gab. Tim Wolters vor allem hat sich durchgespielt bis in die 4. Runde. Das ist ein toller Erfolg für ihn. Gaga geht gegen Noppert raus mit 8-10. Flo verliert gegen
Rian van Veen, oder?
Rian van Veen, ganz genau.
Ja, nach 0-6 Rückstand stellt er ja noch, glaube ich, auf 7-7. Aber dann geht ihm auch die Puste aus. Das, was wir vorher hatten, große Rückstände, klar, kannst du aufholen, aber dann am Ende fehlt dir einfach vielleicht die letzte Kraft dafür.
So, und pass auf. Und weil Martin schon so von der Anreise gesprochen hat, auch für Flo war es eine holprige Anreise und auch da gab's Grüße von ihm. Hören wir auch da mal rein.
Hallo lieber Elmar, hallo lieber Robert. Ich habe mich sehr über eure Nachricht gefreut, hier nochmal im Podcast zu Gast sein zu dürfen. Und Robert, schön, dass du wieder fit bist, dass du wieder da bist. Das freut mich sehr. Und ja, zu den UK Open. Man hat es vielleicht in meiner Instagram-Story schon gesehen. Die Anreise war mit sehr vielen Problemen behaftet. Und ja, mein Koffer ist nicht mitgekommen, der ist in Köln geblieben. Dann ist mir der Mietwagen auf dem Weg ins Hotel auch noch kaputt gegangen. Das heißt, ich musste mir dann in Bristol am Airport, also ich bin ja in London geflogen, und musste mir in Bristol im Airport nochmal irgendwie den Mietwagen tauschen lassen. Und wollte ich ins Einkaufszentrum mit Klamotten kaufen. Das hat aber überraschenderweise 18 Uhr schon zu. Also das war alles irgendwie nicht so ganz rund. Ja, aber letztendlich hat es ja doch geklappt. Ich hatte am nächsten Tag eine Hose, eine passende, überraschenderweise passende. Die habe ich irgendwie so im Tesco nur an mich dran gehalten und die hat wirklich überraschenderweise gut gepasst. Ja, großen Dank natürlich auch an Winmo, dass insbesondere Sam, dass die Jungs da gleich agiert haben und mir am nächsten Tag meine Darts und Equipment und Shirts gebracht haben, sodass ich halt spielfähig war und an der UK Open teilnehmen durfte. Und zum Thema Darts, klar waren es meine Darts, aber die Spitzen sind ja, waren doppelt so lang wie meine, die ich mir sonst immer so ein bisschen runterfeile. Und so ganz mein Equipment war es dann doch nicht. Ich habe es dann versucht, mit längeren Schäften auszugleichen, was überraschenderweise gut geklappt hat. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mein Score ein bisschen besser war. Aber naja, gut, mal schauen, was ich da in Zukunft so ein bisschen rumbastle. Aber ja, für den UK Open, erste Spiel gegen Mario Vandenbroucke gerade. Das ja, war so ein bisschen kleiner Angstgegner bis dahin. War mal gut gegen mich gespielt. Da habe ich immer wenig Schnitte gesehen gegen den alten Haudegen da aus Belgien. Aber an dem Tag war irgendwie ja, das Glück auf meiner Seite. Er hat einiges ausgelassen, kam auch nicht so richtig ins Scoring rein. Ich kam umso besser ins Spiel rein, hatte gerade ein gutes Timing auf die Doppel. Und ja, zweites Spiel gegen Gian van Veen. Das war ja am Anfang, glaube ich, ein Totalausfall. 6-0 hinten liegen, mich auf 7-7 rankämpfen und dann zieht da Gian die 161 zum 12er zu, nachdem ich schon einen Dart liegen lasse mit 5 perfekten Anfängen. Also so ein überragend sensationelles Leck von uns beiden mit dem besseren Ende für ihn, weil er es halt zuzieht und ich nicht. Ja, Hut ab, Gian, was du da gespielt hast. Und da hat mir dann hinten raus so ein bisschen, ich weiß nicht, die Kraft gefehlt oder das Timing gefehlt, das noch dann wieder zurückdrehen zu können. Und damit bin ich dann rausgegangen. Schade eigentlich, weil da war mehr drin. Zwischenzeitlich haben wir beide richtig gute Darts gespielt, haben auch zwischenzeitlich uns gegenseitig Pausen gegeben. Also ja, ich mag die UK Open. Ich mag sie sehr gerne. Es ist ein tolles Turnier, tolle Venue. Und wenn nächstes Jahr die Anreise wieder ein bisschen entspannter ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht irgendwann mal in die 5. Runde für mich geht, also ich noch am Samstag dabei sein darf. Aber dieses Jahr war es leider nicht so. Auf dem Rückweg dann noch in den Schneesturm reingefahren, also auch noch schön mit 20 mph auf der linken Spur. Also in Deutschland wäre es die rechte Spur. Ja, dann durch den Schneesturm gerollt. Also das war, also irgendwie war alles dabei. Ja, aber it is wie das und ja, hätten wir mal Jod Younger, ne? Also von daher, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen ja, schönen Podcast und vielen Dank, dass ihr mich hier nochmal eingeladen habt und ja, bis demnächst.
So, it could be, it could, it hätten wir mal Jod Younger, schnell noch ein paar kölsche Weisheiten mit zum Besten gegeben. Das war Florian Hempel, der ja auch ein bisschen Trouble hatte mit der Anreise. Robby, du als alter Materialspezialist, was genau bewirken lange Spitzen? Ist ja auch ein Thema bei Luke Littler jetzt gerade. Was ist der Vorteil an längeren Spitzen? Ich habe das auch von Peter Wright irgendwie während bei der Promi-Darts-WM erzählte er, dass er glaubt, dass da die Tendenz auch hingeht, dass die Spieler immer mehr längere Spitzen spielen werden.
Ja.
Warum?
Ja, bewirkt einfach, du hast einfach ein bisschen mehr Platz im Triple-Feld, weil natürlich die Barrels dann auch weiter weg sind vom Triple-Feld, bauen dir das nicht so zu. Also du siehst es auch visuell. Ein Ding ist natürlich, dass du nicht so oft am Oki switchen musst, also hin und her laufen musst. Wir sehen das bei Luke Littler, der kann ja wirklich auch drunter und drüber spielen. Wir sehen das ja auch. Humphreys hat ja auch ein bisschen längere Spitzen. Bei ihm ist es echt auch extrem immer zu sehen. Also er kann auch das machen. Was du natürlich bedenken musst, ist ein leicht verändertes Gewicht, ein leicht veränderter Schwerpunkt. Und die Darts treffen natürlich früher aufs Board. Das heißt, dein Release muss sich da auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Und gerade jetzt im Fall von Flo, wenn du sonst immer kürzere Spitzen spielst und dann wirklich von jetzt auf gleich auf diese längeren umsteigen musst, dann kriegst du natürlich Probleme, bis du diesen Release-Punkt wieder einigermaßen drin hast. Und das könnte natürlich bei einem Major-Turnier, ja, da hast du eben nicht so viel Zeit. Aber ich finde trotzdem, er hat sich da ganz gut reingegroovt. Und für mich geht der Trend auch zu den längeren Spitzen, eben um sich ein bisschen mehr Platz im Triple zu schaffen und diese Switches vielleicht zu vermeiden und das Wandern am Oki zu vermeiden, ja.
Okay. Die UK Open hatten irgendwie noch so einige Randthemen, die ich ganz spannend fand. Simon Whitlock nimmt sich eine Pinkelpause.
Nee, der war scheißen. Das ist bestätigt. Das ist nämlich überschriftstechnisch Simon Shitlock gewesen in dem Moment. Damon Hatter hat es ja nochmal aufgedröselt. Es war alles abgesprochen, aber er war kacken, ja. So.
Ja, ich wollte eigentlich auf die Toilettenpause aus, aber du nennst es beim Namen, du nennst die Wurst beim Namen, das ist auch gut so. Haben wir trotzdem, glaube ich, also ich mache das ja auch schon seit ein paar Jahren, habe ich noch nie erlebt, dass jemand von der Bühne runter muss, weil er kacken muss.
Also was ich schon erlebt habe und das werde ich Ihnen, also das, da kotze ich heute noch, ich für 5-1, 5-2 gegen, wie hieß der Grieche? Oder wie heißt der Grieche? Der 16 Times, John Michael.
Ja, John Michael, ja.
John Michael. Spiel wieder auf dem Floor, war kein Major-Turnier, ja, okay. Er sagt auf einmal zu mir und zum Schreiber, er muss aufs Klo und geht. Aber ohne zu fragen, ob das okay ist oder sonst irgendwas. Und geht einfach. Geht einfach. Und ich stehe da und denke, darf er das? Darf er das? Darf er das nicht? Der kommt dann wieder und ich verliere das Spiel natürlich 6-5.
Hast du die Regeln da im Kopf? Ich meine, ich sag mal, ich kenne das jetzt aus dem Tennis, du kannst einen Medical Timeout nehmen, du kannst auch mal da auf die Toilette gehen, das ist ja schon ein ungewöhnlicher Moment. Gibt es da Regeln seitens der PDC? Darf ich das einfach?
Müsste mal nachgucken, aber ich denke mal, in dem Fall ist ja der Schreiber quasi der Schiedsrichter, der derjenige, der entscheidet, und der muss ja dann auch sein Okay geben. Und auch mit dem Gegner sprechen ist da, glaube ich, auch so eine kleine Etikette, die man da wahren sollte.
Ja, ich glaube aber, er hatte das mit You Wear abgeklärt, genau, und You Wear hatte es dann Damon Hatter erklärt. Ich meine, jetzt sind ja Whitlock und Hatter auch eng, ne? Allein schon, weil sie zusammen den World Cup of Darts gewonnen haben, aus dem gleichen Land kommen. Aber es ist trotzdem in der Situation, die es auf der TV-Bühne, glaube ich, noch nie gab.
Tja, es muss wohl ziemlich dringend gewesen sein, würde ich mal behaupten.
Hat einen flotten Heinrich gehabt.
Ja. Nee, die Regel kenne ich jetzt nicht, aber werde ich mich mal schlau machen.
Ja, ach, ja, das ist ja auch nur, kommt ja auch wirklich ganz, ganz selten.
Ist nur ein Randthema, ja.
Aber könnte ja, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass ich mich verletze, dass ich auch so eine Auszeit gerne hätte, ne? Eine Behandlungsphase gerne hätte.
Ja. Gab ja auch schon Spieler, die haben sich die Finger aufgerissen, haben geblutet oder sonst irgendwas.
Sowas,
da gibt es ja dann auch eine Pause. Ja. Oder die Spitze bricht ab, das ist ja eigentlich auch so ein Notfall eigentlich. Oder das Material geht kaputt, die Hose reißt, wie auch immer. Also Pausen sind sicher drin, also da gibt es sicher Regeln dafür.
Ja, noch eine ganz spannende Geschichte fand ich Mensur Suljovic, der in der Pressekonferenz bekannt gibt, dass er noch 2 Jahre spielen wird und nicht länger. Mhm. Mensur wird übrigens jetzt 5. März, heute da der Podcast ausgestrahlt wird, hat er Geburtstag, wird er 52. Mein lieber Mensur, du hörst bestimmt Podcast, ganz bestimmt.
Er
ich
vielleicht nicht,
dir.
Aber vielleicht hört ja Taki zu und kannst ihm ausrichten, von dem her richtet ihm bitte aus, vielleicht hört er zu.
Ja. 2 Jahre, Mensur. Ich empfinde ja Mensur immer als einen Typen, der gar nicht so weit plant. Ich war überrascht, dass er das so konkret genannt hat und das auch so, das klang ja sehr entschlossen. 2 Jahre mache ich noch und dann ist Schluss. Glaubst du, das ist so? Du kennst ihn ja auch gut.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass er sich jetzt genau so weit fühlt, dass er das jetzt so sagen kann. Ich meine, es kann ja auch, zumindest, also 2 Jahre wird er noch spielen. Es könnte leider auch so sein, dass das zweite Jahr dann ohne Tourcard ist. Er kämpft ja echt mit allem, was er hat, dagegen. Ich habe ja gesagt, ich habe ja mit ihm diese lange Autofahrt gehabt, auch gesprochen. Ich fand ihn echt auch so ein bisschen kämpferisch. Er will nochmal angreifen. Dass er jetzt noch 2 Jahre macht, hat er mir jetzt damals nicht gesagt. Aber ich finde, und ich werde es auch immer wieder sagen, wenn Mensur Suljovic morgen seine Karriere beendet, morgen, dann hat er eine fantastische Karriere. Ah.
Absolut.
Also, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das war
absolut.
Das war ein Top-4-Spieler. Nummer 4 der Welt. Champions League gewonnen, Premier League gespielt. Das größte
World Matchplay-Finale.
Das ist bis heute das beste World Matchplay-Finale aller Zeiten für mich. Und da gibt es auch keine 2 Meinungen, glaube ich. Und von dem her, es sei ihm gegönnt, ein bisschen Ruhe. Und ich weiß auch, dass ihm die Familie sehr wichtig ist. Die Zeit, die er da auf Tour verbracht hat, hat ihm schon ein bisschen wehgetan. Ich glaube, das hat ihn auch gehemmt dann. In den letzten 2-3 Jahren, weil du weißt ja selber, du bist selber Vater, du weißt ja, du hast deine Kinder ja nicht so lange. Klar hast du die viele Jahre, aber wie lange hast du sie bei dir? Wie lange hast du sie, bist du ganz nah dran? Und ich glaube, gerade die nach der Geburt des zweiten Kindes, der kleinen Tochter, wird ihm das noch mal mehr im Kopf gewesen sein, wie begrenzt das alles ist.
Ja. Ja, dann ist er auch 54, klar, ich meine, es ist ja auch, wie wir wissen, im Darts immer so Ü50, dann weißt du, da geht es meistens auch so in die letzte Phase deiner Karriere rein. Also,
auch physisch,
ja,
glaube ich.
Genau. Ja.
Von dem her.
Na gut, warten wir ab. Er ist die 56 jetzt gerade im Ranking, Mensur Suljovic, dass man vielleicht so als Anhaltspunkt, weil du gesagt hast, so Top 64 ist eng, der ist da wird knapp
eng
dabei. Ja.
Ja, aber im Tourcard Race ist er ziemlich, er hat, glaube ich, 70% seines Preisgelds, muss er dieses Jahr verteidigen. Es wird echt verdammt eng, aber er hat ja mal nebenbei, auch wenn er jetzt so quasi seine Karriere so ein bisschen beendet, Michael van Gerwen geschlagen. Nach 14 Jahren, nach 14 Jahren das erste Mal bei einem Ranking Major Event Michael van Gerwen wieder geschlagen. Das letzte Mal bei der WM 2010.
Ja.
Oder der 11. War, also, der war, kannst du dich an dieses Spiel erinnern? Also van Gerwen mit ein paar langsamen Moves komplett aus dem Konzept bringt und van Gerwen damals noch so arg drauf reagiert. Und Menzo war da schon psychisch at its best. War das.
Das habe ich nicht mehr so drauf.
Nicht mehr auf dem Schirm. Doch, ich weiß das noch, ja.
Also ich erinnere mich damals an den Sieg über James Wade. Das ist noch so ein Erfolg, den ich wirklich auch im Kopf habe.
Das war ja noch ein paar Jahre früher.
Da war Wade ja die 2. Also das war ein Riesenerfolg für ihn. Ja. Der hat schon echt richtig große und tolle Matches gespielt und auch einfach Riesenerfolge gehabt. Das muss man wirklich sagen, was du sagst. Wenn du über mehrere Jahre Top 6 bist und dich da festbeißt, hast du eine ganz hohe Qualität. Also da bist du ganz vorne mit dabei.
Wenn du diese ganzen Listen der European Tour anschaust, mit den 180ern, Teilnahmen, Viertelfinals, Averages und so, der ist überall vertreten. Sein Name ist da überall mit drin und der hat diese European Tour vor allem geprägt, finde ich. Wie kaum ein Zweiter, aber nicht viele haben diese Tour so geprägt, finde ich, wie Menzo Suljovic. Der ist da schon in einer Reihe zu nennen mit van Gerwen, mit Peter Wright, jetzt vielleicht noch mit Luke Humphries und so weiter, aber das war schon heftig. Ich glaube, das sind auch über 80 Teilnahmen oder so, die der da auf dem Konto hat. Schon geil.
Und Mensur ist auch so ein Beweis dafür, dass du im Darts deinen eigenen Weg herausfinden musst. Über den haben viele gelacht, als er das Bein angehoben hat und da haben die Engländer sich kaputt gelacht und die englischen Kommentatoren sich kaputt gelacht. Und der ist mit seiner Art zu spielen, mit seinem langsamen Rhythmus, mit seinen taktischen Fähigkeiten, ist er in die Weltspitze nach vorne gekommen. Also das ist wirklich ein typisches Beispiel. Im Darts musst du deinen Weg finden. Du kannst nicht andere kopieren. Du musst es irgendwie auf deine Art und Weise schaffen und musst ganz, ganz fest daran glauben. Apropos Österreich, heute in Österreich, Nico Springer spielt beim Next-Gen-Turnier 9er bei Double In, Double Out. Das finde ich auch cool. Gratulation, das ist krass. Nico.
Das Gratulation, ist krass. Ja. 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 Und im Gegensatz zur PDC Profitour hat er tatsächlich Geld dafür gekriegt. Das gibt nämlich 107 Euro extra.
107 Euro.
Das ist ja bei der Next Gen. Der 9 Data gibt 100 Euro, die 180 gibt 2 Euro und ein 161er Finish gibt 5 Euro. Verliert aber leider das Finale gegen den Österreicher Patrick Tringler. Der diese Rangliste jetzt auch anführt. Der ist übrigens auch, wenn ich es noch richtig weiß, trainiert er mit Menzo zusammen, dieser Patrick Tringler.
Okay.
Und also ich glaube, einen besseren Lehrmeister schwer zu finden als Menzo.
Das stimmt.
Ja.
Du, und noch einmal zurück, das habe ich zumindest noch hier stehen, was die UK Open betrifft. Ja. Bestes Match des Wochenendes, wohl die Partie von Damon Hatter gegen Luke Littler. Ja. Viertelfinale. Überragend. Ja. Ich glaube, Hatter stand auch nach der zweiten Session noch bei 125 im Average. Die haben unfassbar gespielt. Und auch da fand ich das Interview ganz spannend, weil er das ja bislang so bei den Major-Turnieren nicht hinbekommt. Und auch auf die Frage, so wie hat sich das für dich angefühlt, dass du jetzt dieses Niveau spielst? Was hat das mit dir gemacht? Und dann sagte Damon Hatter, ich kenne das Gefühl ja vom Training. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn ich auf diesem Niveau spiele. Und ich weiß, ich kann das ja auch. Und habe einfach versucht, das laufen zu lassen. Und das Geile bei ihm fand ich in diesem Match, er verliert diesen Fokus, diesen Flow dann mal für 2-3 Legs, aber kommt sehr schnell wieder zurück. Irgendwann macht's wieder Klick und er hat die Höhe und er ist wieder da und spielt das Match dann auch wirklich zu Ende. Das war außergewöhnlich. Also auch was Luke Littler da gespielt hat. Und man hatte so den Eindruck, Hatter musste so spielen, um Littler am Ende schlagen zu können. So gut musste der sein. Und also das war wirklich für mich das beste Match des Wochenendes. Ich glaube, eine der besten Partien ever bei den UK Open. Das kann man tatsächlich so sagen.
Ich glaube auch, ja. Es gab ja mal dieses 118-Punkte-Average-Spiel von Phil Taylor gegen Kevin Painter. Kevin das war aber 9-0. Also das hatte ja nichts mit Gegenwehr zu tun in dem Fall.
Ja.
Aber das war jetzt wirklich auf Augenhöhe. Und Littler hatte ja auch so ein Spiel, wo man am Ende sagt, hätte Littler auch 10-8 gewinnen können. Da lässt ihn die Doppel-10 zweimal im Stich.
Oh, ja.
Zweimal, jeweils mit 2 Darts. auch selten, spielt wenig aufs Bull auch im Verlaufe des Matches, aber Hatter hat ihm ja gar keine Zeit gelassen. Also der musste wirklich gucken, dass er jeden einzelnen Punkt da mitnimmt, der möglich ist. Und Luke Littler wird sich vielleicht auch gedacht haben, nachdem er dann das Spiel von Hatter im Halbfinale gesehen hat, ey, kann nicht wahr sein, oder? Da spielt der plötzlich 11 Punkte weniger und ich kriege hier die volle Ladung ab. Ähnlich vielleicht wie Gary Anderson über Martin Lukman gedacht haben muss, als der gesehen hat, dass der völlig untergeht gegen Dimitri Vandenberg dann im Viertelfinale. Weil Lukman schafft ja auch die Sensation, spielt eine unfassbare Doppelquote. Ich glaube
76%.
10 von 13 oder so spielt er gegen Gary Anderson. Der muss auch gedacht haben, ey scheiße, der macht die Augen zu und trifft jedes Doppel. Und Gary war bei mir ganz oben in der Favoritenliste, auch nach den ersten zwei Runden, die er gespielt hat. Ja. Ich habe gedacht, der zieht das. Also und wer mich auch noch so ein bisschen überrascht hat, Mervyn King kämpft ja auch um den Erhalt der Tourcard.
Ja.
Der kommt hier auch ins Achtelfinale, geht dann sang- und klanglos auch raus gegen Luke Humphries. Aber der King, wie er leibt und lebt, nach zwei Legs läuft der Schweiß schon, alles zu heiß, auch die Blicke wieder, die Mimik, die Gestik bleibt immer noch gleich. Da habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Vor TV-Kameras, ja, deswegen hat es mich gefreut.
Und den werden wir auch nicht mehr allzu oft, glaube ich, vor TV-Kameras sehen. Also das ist ja schon schön, dass er das geschafft hat nochmal.
Genau.
Hast du noch was zu den UK Open?
Ich habe eigentlich nicht viel. Vielleicht wäre noch erwähnenswert, dass diese Rothemden, so nenne ich sie, dabei waren. Die 8 Qualifikanten. Leonard Gates war da der Beste in der Runde 4. Wieder mal gut dabei, wie ich finde. Ja, Ricardo verliert ein bisschen unglücklich, wie ich finde, gegen Mervyn King, spielt 3 Punkte besser im Average, gewinnt aber nur 3 Legs von diesen 13. War ein bisschen komisch. Josh Rock mache ich mir so langsam ein bisschen Gedanken, wo das hingeht. Ist der noch, ja, konkurrenzfähig ist er noch, aber man hat das Gefühl, das geht so ganz, ganz langsam bergab bei ihm und ich hoffe, dass da so die Wende kommt.
Der ist gegen Rob Cross rausgegangen. Ne?
Ja. Genau. Und zwar ziemlich deutlich, muss man sagen. Und ansonsten freut es mich natürlich, dass Ricky Evans im Halbfinale stand. Ein Typ, der die Dartswelt unterhält wie kaum ein anderer. Und hast du die Interviews auch von ihm gesehen? Sehr emotional, auch nah am Wasser gebaut.
Absolut.
Hat geiler Typ.
Nach seinem Viertelfinalsieg auch auf der Bühne geweint, als er Rob Cross schlägt. Das war ja kein gutes Spiel. Trotzdem habe ich so im Halbfinale vermisst, dass er andeutet, dass er sich zutraut, auch Luke Humphries zu schlagen. Ich habe vom ersten Dart dann nicht das Gefühl gehabt, dass er selber dran glaubt.
Das ist nicht der Typ für solche
Das ist schon
ein
Klassenunterschied irgendwie auch dann. Ne?
Ja. Aber wie gesagt, für ihn ein Riesenerfolg. Sein größtes Preisgeld in der Karriere überhaupt. Macht 5 Plätze gut in der Weltrangliste. Wie gesagt, Dimitri Vandenberg macht 7 Plätze gut in der Weltrangliste. Ist die neue Nummer 7 der Welt.
Ja.
Wie gesagt, das habe ich nicht kommen sehen, aber ich bin froh, dass ich Zeuge dieses großartigen Finals werden konnte.
Und damit kommen wir zu unserer allerliebsten Rubrik, The Hardest Worker.
Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker.
The Hardest Worker präsentiert von Elton Sicherheitsschuhe und die ja auch so einen Bock auf Darts haben. Das mag ich an Elton. Und wir haben uns heute, Robby, das Thema Ziele rausgepickt. Ziele setzen. Das ist ja ein wichtiges Thema für einen Profisportler. Ein Thema, das auf der anderen Seite aber auch uns alle betrifft, weil man in jedem Lebensbereich sich wahrscheinlich Ziele setzt. Und ich bin ja immer der Meinung, dass wenn ich mir selbst keine Ziele setze, verfolge ich Ziele von anderen. Also dann komme ich in eine Rolle, wo ich andere Ziele versuche zu erreichen, weil die Erwartungen mich dahin bringen, weil ich das Gefühl habe, das müsste ich jetzt machen. Dann bin ich also nicht mehr selbstbestimmt unterwegs, sondern werde irgendwie geleitet, was, glaube ich, kein guter Weg ist. Ziele setzen im Profisport. Sag mal ganz erstmal zu dir. Wie hast du das gemacht, als du noch so richtig aktiv unterwegs warst? Hast du dir konkrete Ziele gesetzt? Hast du dir Weltranglistenpositionen überlegt? Hast du dir vorgenommen, ich will ein Viertel, ein Halbfinale, ich will einen Turniersieg feiern in diesem Jahr? Gab es solche Zielsetzungen bei dir?
Nein, ich habe mehr die Ziele so mir gesetzt mit, dass ich mir genau einen Plan mache, was ich spiele. Also jetzt mal abgesehen von der PDC-Tour, wie viele Ranglistenturniere ich hier in Baden-Württemberg spiele, wie viele diese EDA-Turniere, ob ich mich für irgendeine deutsche Meisterschaft qualifiziere, ob ich ins BWDV-Team Nummer 1 komme und so weiter. Solche Ziele. Aber im Training hatte ich auch zum Beispiel immer das Ziel, ich hatte das Ziel, das Training immer mit einem positiven Erlebnis abzuschließen. Ob es jetzt ein High-Finish war oder eine 180 oder irgendein besonderer Sieg gegen einen Bot oder so, dann habe ich aufgehört, weil ich gedacht habe, ich will positiv rausgehen aus dem Ding und das war einfach mein Ziel. Und dann dauert es auch manchmal oft oder hat es oft lang gedauert, bis ich das Ziel erreicht hatte. Aber ich finde, so wie du sagst, es ist echt wichtig. Ich breche es jetzt mal ganz weit runter und nehme mal einen Spaziergang. Wenn du dir vornimmst, einen Spaziergang zu machen, dann finde ich es äußerst förderlich, wenn man sagt, ich mache jetzt einen Spaziergang bis zum, keine Ahnung, Lauferbrunnen irgendwo hin und dann wieder zurück. Dann hat dein Spaziergang einfach ein Ziel. Du bist dort, läufst wieder zurück. Anstatt, dass du einfach sinnlos losläufst und dir dann während du läufst überlegen musst, ja, wo laufe ich jetzt hin? Wie lang laufe ich? Weißt du, wie ich meine? Und dann hast du einfach klarere Gedanken während dieses Spaziergangs und dann wird er dir gut tun. Und genauso ist es im Leben, im Sport und beim Darts, glaube ich, auch. Und jeder sollte sich aber auch individuell seine Ziele setzen. Und was ich auch ganz wichtig finde, bleib bitte in der echten Welt, in der realen Welt.
Also zum einen kannst du dir ja auch bei dem Spaziergang das Ziel setzen, dass du einfach losläufst. Das kann ja auch ein Ziel sein. Ich guck mal, wohin es mich treibt. So, dann ist es ja auch ein Ziel. Das ist ja auch bewusst gesteuert. Ich glaube schon auch, dass man sich große Ziele setzen darf. Gibt ja so irgendwie so den Ausspruch, dein Ziel muss so groß sein, dass die anderen drüber lachen. Also das ist im Sport vielleicht.
Aber das ist für mich so diese Instagram-Real-Weisheiten, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, was du meinst, aber deswegen habe ich ja gleich gesagt, in der echten Welt bleiben. Warum nicht realistische Ziele setzen? Erstmal. Weil du weißt selber, wenn du es dann nicht erreichst, und das ist bei vielen Menschen so der Fall, dann können dich deine Ziele auch runterreißen und negative Emotionen auslösen.
Ich finde, wenn ich so auf mein Leben schaue, wir kommen auch noch gleich jetzt natürlich zu den Darts-Profis, wenn ich auf mein Leben schaue, habe ich teilweise schon ziemlich hohe Ziele, die aber so meinen Tagesablauf gar nicht so beeinflussen, weil ich das durch Zwischenziele mich dorthin bewege. Also meine eigentlichen Ziele sind viel kleinere Ziele, aber ich bewege mich auf ein großes Ziel über einen langen Zeitraum hin, sodass das große Ziel gar nicht so im Fokus bei mir steht, sondern ich eher über die kleinen Ziele zum großen Ziel kommen möchte. Das ist so, habe ich bei mir so festgestellt. Ne? Und dann setze ich mir schon irgendwie so ein großes Ziel, weil ich da schon dran glaube, dass man groß denken muss, damit man auch Großes erreicht. So, das daran glaube ich schon, auch wenn das auf Instagram oft erzählt wird. Okay, lass uns mal zu Zielen im Sport kommen. Wie erlebst du einen Kollegen, ehemalige Kollegen, was hast du so mitbekommen? Meine Einschätzung ist, die Zielsetzung hängt extrem davon ab, in welcher Phase du als Sportler gerade bist. Also Van Gerwen als Nummer 1 der Welt setzt sich ganz klare Ziele, dass er wahnsinnig viel gewinnen will. Sehr hohe Ziele, Ziele, an denen du auch echt scheitern kannst, wo die Gefahr auch groß ist, dass du scheiterst, aber das Risiko geht dir einfach ein. Ich habe das bei Martin Schindler zum Beispiel so wahrgenommen, ich hoffe, ich nehme das richtig wahr, Martin wird heute unsere Folge bestimmt hören, nachdem er uns schon einen Gruß dagelassen hat. Der Martin hat so zu Beginn seiner Karriere größere Ziele formuliert, der hat ja dann die Krise gehabt, wo er auch die Tourcard verloren hat und da fing er plötzlich an und hat so ein bisschen der Weg ist das Ziel, so ich will gut spielen und wenn ich gut spiele, habe ich gute Ergebnisse und dann werde ich mich auch im Ranking hocharbeiten. Das ist so ein Prozess, der kommt automatisch. Machen, glaube ich, einige Sportler so. Auch der Max Hopf verfolgt, glaube ich, gerade so seine Ziele. Dass er eigentlich denkt, so hab Spaß am Spiel, hab Erfolg, spiel gute Matches und wenn ich selber gut spiele, bin ich so gut, dass ich auch Erfolge haben werde und dann wird sich alles andere ergeben. Machen das die meisten so?
Ja, ich glaube auch, dass das so sollte zumindest die Meinung sein. Erstmal so gut spielen, wie es geht. kann ja auch bedeuten, dass man viele Spiele verliert. Aber wenn man gut spielt und immer wieder auch mal Spiele verliert und knapp verliert, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis sich das Blatt wendet und du dann aus diesem 5-6 ein 6-5 machst und dann ein 6-4 und dann immer sicherer wirst. Und das ist vielleicht auch so dieses Ding, was Damon Hatter hatte. Der hatte ja auch das Ziel, ich gehe nach England, werde dort Darts-Profi. Und am Anfang, ja, lief es mal so, mal so. Dann kriegt er so ein bisschen mit, ja, du bist ein bisschen langweilig, da muss mehr ran. Dann sind die Ergebnisse vielleicht noch nicht ganz da. Dann wird mehr trainiert, dann wird ein bisschen auf die Show geachtet. Und ich glaube auch, das ist auch so ein Typ, der dann so Step-by-Step versucht, das so, ja, gar nicht so von anderen abhängig zu machen, aber eben dieses Ziel verfolgt, den kompletten Dartspieler irgendwann mal zu kreieren, was ihn angeht, ja.
Flo Hempel, einer, der, finde ich, schon sich konkretere Ziele setzt. Er hatte ja so irgendwie so, meine erste Jahreshälfte war schlecht. Ich will jetzt in der ersten Jahreshälfte mehr gewinnen, damit ich nicht so einen Druck in der Jahreshälfte 2 habe. Das ist ja auch einer, der mit Druck, finde ich, sehr gut umgehen kann, der das immer wieder gut handelt, wenn er auch dann eine echte Pressure-Situation hat. Also einer, finde ich, der sich nicht scheut, auch mal so ein Ziel zu formulieren. Und
na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Peter Wright, auch einer, ne, der immer große Ziele hatte, der uns ja vor Jahren schon gesagt hat, ich werde übrigens irgendwann die Eins der Welt sein. Und da haben wir alle gedacht, na, meinem Freund, davon bist du noch ein Stück weit entfernt. Bist du dir ganz sicher, dass du das schaffen wirst? Aber der hat das ja hinbekommen. Und so tickt der ja auch heute noch. Der erzählt ja auch vor dem letzten Premier League Spiel im Interview, dass er heute vorhat, 119 Punkte im Schnitt zu spielen.
Genau. Und 5 Abende hintereinander gewinnen könnte. Und dann wäre wieder alles in Ordnung, ja.
Das ist ja, die einen werden sagen, das ist ja Spinnerei. Die anderen werden sagen, okay, wenn der wirklich 2 Neuner wieder gestern im Training geworfen hat, merkt er, dass er gut drauf ist und er weiß, wenn er ein richtig gutes Gefühl hat, kann der alle weghauen. So, ja. Ne?
Ziele beim Darts auch, du merkst ja, wenn du Ziele definierst, das hilft dir ja im Kopf weiter. Du hast irgendwo, wo du hin willst. Das ist unglaublich hilfreich. Situation bei 303 Punkten kennst du ja, oder? Bei diesen Topspielern. Ja. Wie oft die dann diese 133 werfen, oder? Ist schon Wahnsinn. Ja. Weil im Kopf drin ist, mein Ziel ist jetzt, diese 133 Punkte zu werfen. Dann macht was Klick und dann schaffen sie es auch oft. Vielleicht nicht immer, aber sie sind immer verdammt nah dran oder schaffen es eben. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Oder wenn man auf 320 Punkten steht und man weiß, man braucht dieses Maximum, um auf ein Finish zu kommen. Auch das funktioniert bei Topspielern echt oft, weil sie sich das Ziel setzen, ich will jetzt in den Finish-Bereich kommen. Finde ich auch so ein kleines Ding, wo man sieht, aha, was das bewirken kann, wenn man sich realistische Ziele vornimmt.
Und jetzt mal aus deiner Erfahrung heraus, der Hobbyspieler, wenn ich das jetzt auch von dir richtig verstanden habe, dem würdest du eher empfehlen, sich im Training Ziele zu setzen, dass man diese kleinen Ziele erreicht, um dann das Spiel automatisch auch im Wettkampf, im Turnier auf Vordermann zu bringen.
Nicht nur
oder?
Im Training. Man kann sich ja das Ziel setzen und sagen, ich trainiere dieses Jahr ein bisschen mehr, weil mein Ziel ist es, dieses Jahr bei 4 Turnieren teilzunehmen. Du musst ja auch nicht sagen, ich will diese Turniere gewinnen, sondern mein Ziel ist es einfach, so gut zu spielen, dass ich mich in 4 Turnieren also konkurrenzfähig fühle. Kann ja auch ein Ziel sein. Wie gesagt, das ist sehr individuell. Man muss ja auch immer aufpassen, wie ist das in der Außenwirkung? Wenn ich jetzt losziehe und sage, mein Ziel ist es, 2027 PDC-Weltmeister zu werden, ja, das ist vielleicht mein Ziel, aber wir wissen alle, das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Und wenn es klappt, dann bin ich der große Held, aber zu 99,9999% klappt es nicht und dann bin ich eben die Lachnummer. Und das willst du ja auch vermeiden, weil das zieht dich auch wieder runter.
Absolut. Übrigens eine Aussage, das weiß ich noch, die hat Max Hopp mal vor ein paar Jahren geäußert und ich habe damals gedacht, ja klar, du bist ein junger Kerl, du bist ein Profi, du bist ein Talent. Na klar ist dein Ziel, die Nummer eins der Welt zu werden, auch wenn du davon jetzt aktuell noch weit entfernt bist. Das hat er später oft um die Ohren bekommen, nach dem Motto, du bist Größenwahnsinn nicht, du hast die Realität nicht gesehen und so weiter und so fort. Würde er, glaube ich, heute auch nicht mehr so unbedingt machen. Dabei ist das, glaube ich, genau die richtige Herangehensweise. Also das
kommt darauf an, welcher Typ du bist. Wir haben jetzt auch aktuell im deutschen Darts, wir haben jetzt Ricardo, der, wenn man ihn fragt, was ist dein Ziel, dann sagt er ganz einfach, ich fahre zu Turnieren, um sie zu gewinnen. Und er nimmt da nicht irgendein spezielles Turnier, sondern sagt, ich fahre zu Turnieren, also zu, egal welches, ich fahre dahin, um zu gewinnen.
Hat er auch bei der WM gesagt.
Genau.
Ja.
Fragst du Gaga, was ist dein Ziel, dann wird er dir wahrscheinlich, oder hat er auch schon gesagt, mein Ziel ist, das nächste Spiel zu gewinnen. Und wenn ich das gewonnen habe, können wir dann, kannst du mir die gleiche Frage nochmal stellen. Also quasi, dann kommt auch wieder die gleiche Antwort. Und das finde ich auch, auch ein Ziel, wenn man sagt, mein Ziel ist es, das nächste Spiel zu gewinnen. Und vielleicht ist das auch das Geheimnis, dass man sagt, einfach mein nächstes Match gewinnen, das ist mein Ziel.
Ja. Wichtig festzuhalten ist, alle arbeiten mit Zielen. Es gibt keinen Leistungssportler, es gibt keinen Sportprofi, der ganz ohne Ziele arbeitet. Wir haben das ja in diesem Jahr jetzt bei Van Gerven erlebt. Ich finde das irgendwie fast schon witzig, der so behauptet, ich setze mir gerade keine Ziele, soll aber besser sein als letztes Jahr. Also das ist ja dann schon wieder automatisch ein Ziel, das er formuliert hat. Hat er in der Premier League gesagt und es täte ihm gerade gut, so gar nicht zu sagen, ich will 5-6 Tagessiege in dieser Saison gewinnen, sondern ich lasse mal laufen, ich gucke mal, wie es läuft und freue mich jetzt darüber, dass ich 3 Tagessiege nacheinander gewonnen habe, der ja immer einer war, MVG, der mutig vorausgegangen ist. Wir hatten das eben schon mal gesagt, der immer klar gesagt hat, ich will die Eins der Welt sein. Ich will, das war für den überhaupt keine Frage.
Und das hat er auch, glaube ich, mal gesagt, dass er diese 5 WM-Titel einholen will, glaube ich, oder? Oder hat er das mal so gesagt? Ich glaube schon, dass er diese 5 WM-Titel von Barney auf jeden Fall einholen will und von Bristow, das wäre auch ein großes Ziel von ihm. Und das ist ja realistisch. Also da glaube ich auch dran, dass er das noch schafft.
Ja. Der hardest worker zum Thema Ziele ist wer für dich?
Ja, schon
die Tour schauen?
Von Gerven, ja.
Finde ich auch.
Weil er auch mutig vorangeht und seine Ziele auch klar definiert und auch nicht drumherum redet.
Ja.
Mit dem Ding, ich versuche jetzt, mein Ziel ist es gut zu spielen. Ja, ist halt eine schwammige Aussage.
Absolut, ja. Aber das, man merkt ihm ja an, dass er es gar nicht so im Kopf hat. So tickt er einfach nicht. Und ich finde auch, Peter Wright ist einer, der mutig Ziele formuliert hat und der ja auch immer mal im Vorfeld so angekündigt hat, ich gewinne das Turnier.
Ist auch.
Ja. Ne, das ist keiner, der Angst davor hat, auch sowas mal zu formulieren und vielleicht auch vor die Wand zu fahren. Also vielleicht das Ziel auch nicht zu erreichen. Ne? Und alle bekommen es ja mit. Das ist ja das Problem, dass alle dein Scheitern miterleben. Das ist ja die Schwierigkeit, wenn du im Profisport unterwegs bist und alle verfolgen das. Ne?
Ja.
Also MVG nehmen wir als den hardest worker.
Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker.
Boah, wir haben schon ganz schön spät, Robby, ne?
Es ist spät, ja.
0:44 Uhr. Du musst noch nach Hause düsen und musst morgen auch arbeiten.
Ja, hätten jetzt noch über die Premier League sprechen können, aber ich glaube, wir wissen alle, Nathan
Aspinall, glaube ich auch.
Zweite Finalteilnahme hat es jetzt gepackt. Rangliste findet ihr sicher auch.
Ja.
Können ja mal nächste Woche ein bisschen ausführlicher drüber reden.
Vielleicht ganz spannend, dass er im Interview noch gesagt hat, für ihn so ein entscheidender Schlüssel, weil die Doppel 16, wie er selbst sagt, 10 Jahre lang mein Lieblingsdoppel war. Er ist auf die Doppel 20 geswitcht. Das hat er dann irgendwie so nach dem Sieg gesagt. Dabei hat er die Doppel 16 noch, war das im Viertelfinale, ganz in einem ganz wichtigen Moment übrigens getroffen. Das hat er, glaube ich, gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Aber für ihn trotzdem, er geht auf die Doppel 20. Er scheint sein Lieblingsdoppel wirklich verändert zu haben und er holt sich also seinen ersten Tagessieg. Ich würde trotzdem noch ganz kurz gern den Paulke der Woche loswerden.
Oh ja, gerne.
Der Paulke der Woche.
Der Paulke der Woche geht an einen gewissen Dimitri Vandenberg. Klar, weil er jetzt die UK Open gewonnen hat, weil er auch einer ist, das habe ich eben bei Mensur angesprochen, ich wollte das eben gar nicht so ausführlich gesagt haben, habe es dann trotzdem getan, weil Dimitri auch einer ist, der auch seinen eigenen Weg geht. Du hast es gesagt, der sehr sensibel ist, der diesen mentalen Aspekt hat, der teilweise ein bisschen länger braucht, auch wenn er mal ausgelacht wird von Kollegen, der bleibt sich treu, dem laufen auch mal die Tränchen im Gesicht runter, der bleibt so emotional, wie er ist. Und das mag ich sehr. Also auch wenn es manchmal im Match mir etwas too much ist, diese Pausen, die er macht, und dann steht er da, wie er auch das Match gegen Damon Hatter verzögert hat. Auch Damon Hatter, sein guter Kumpel, hatte, wenn du mich fragst, eine Riesenkrawatte. Der hatte einen totalen Hals, weil der so lange da stand, weil er das Spiel so dermaßen verlangsamt hat. Aber es hat ihm gut getan. Und ich mag es, dass Spieler so ihren Weg finden, weil ich das auch so schön für das Leben übertragbar halte, dass du, wenn du wirklich Erfolg haben willst, musst du deinen Weg finden und den auch konsequent gehen, auch wenn den viele andere nicht unbedingt nachvollziehen können und sie erst im Falle des Erfolgs sagen werden, ah ja, du hast recht gehabt, jetzt verstehe ich's, und vorher haben sie alle in den Kopf geschüttelt und gedacht, das geht doch niemals auf. Und das mag ich wirklich auch an Dimi, der in dieser ganz schwierigen Phase jetzt über seine Art, wie er das angegangen ist, es geschafft hat, plötzlich völlig überraschend diesen Major-Titel einzuholen. Das ist ein ganz großer Erfolg. Und wir erleben das gerade im Dart so häufig, dass mit so einer Krise, die er hat, hat es viele auch ganz schön runterrauchen lassen. Ich finde, der war an so einem Punkt, wo du nicht genau festmachen konntest, wo geht jetzt die Reise hin für ihn. Und er hat ja selbst gesagt, das war für ihn auch so der letzte Strohhalm, zu einem Sportpsychologen zu gehen und diesen Aspekt jetzt mit einzubauen. Und freut sich darüber, dass das offenbar genau der richtige Schritt für ihn war. Also hart erkämpft, harte Zeiten erlebt, klasse durchgehalten, überraschend einen Major-Sieg eingeholt. Das ist immer ein ganz toller Erfolg. Und von daher, Paulke der Woche an den Dreammaker, der sich den nächsten Traum erfüllt hat, Dimitri Vandenberg.
Ja, ist ein schöner Paulke der Woche, ja. Ich habe ja auch schon gesagt, ich mag ihn total. Ich mag diese Art, die, so wie du gesagt hast, auch viel belächelt wird innerhalb der Szene. Aber ich glaube, mit zwei Major-Titeln, da verstummen auch viele in der Zwischenzeit. Und ich finde gerade so die UK Open bei Masters im Halbfinale gewesen, das ist so ein bisschen an uns allen vorbeigegangen, jetzt die UK Open gewonnen. Die Durststrecke war jetzt gar nicht so extrem, wie man immer denkt, aber ich finde ihn einen tollen Typ und ich hoffe, dass er sich da auch treu bleibt und sich nicht verrückt machen lässt. Und ich finde es auch sehr mutig von ihm, dass er da dass er da auch zugegeben hat, dass er zum Psychologen gegangen ist. Vielleicht hilft ihm der Psychologe auch irgendwann mal wieder gegen Herrn Michael van Gerven zu gewinnen. Wäre mal wieder Zeit.
Stimmt.
Seine Achillesferse.
Ich meine, das war jetzt das erste Halbfinale oder Finale, das er erreicht hat seit dem Halbfinale vor einem Jahr. UK Open war dann noch bei den Playoffs in der Premier League mit dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2023. Und dann also jetzt in dieser Zeit jetzt ein Dreivierteljahr wenig gerissen und davor auch weniger Highlights gehabt, ne? Hat immer wieder mal so einen Akzent gesetzt, auch dann WM 23 Halbfinale gespielt, das war überraschend, aber hat auch Monate gehabt, wo sehr wenig lief, gerade so auf der Pro Tour und European Tour, wo er viele Niederlagen, frühe Niederlagen
kassiert hat. Ja, Championships gleich wieder zweimal in der ersten Runde dieses Jahr ausgeschieden. Ja. Ich finde ihn auch sehr aufgeräumt, direkt auch gesagt, freut ihn auch, dass er direkt für den Grand Slam qualifiziert ist, auch das war sofort in seinem Kopf, seit Jahren schon nicht mehr dabei gewesen. Auch das. Und wie gesagt, Dimitri Vandenberg, ein ehemaliger World Youth Champion, genauso wie Luke Humphries, genauso wie Luke Littler, genauso wie Michael Smith. Und das ist eben jetzt dieser Umbruch, der kommt. Und ich glaube, dass Dimitri noch nicht fertig ist mit der Karriere. Und vielleicht hat er mal wieder so eine Durststrecke, wie sie war. Aber ich glaube, er wird uns erhalten bleiben. Vielleicht nicht als Dominator oder als ständiger Major-Sieger, aber er wird immer eine Gefahr ausüben auf alle Gegner.
Fand das ganz interessant, was Dan Dawson und Chris Mason, und Mark Webster besprochen haben über das Finale Dimi Vandenberg gegen Luke Humphries, so die Parallelen, dass das zwei Spieler sind, die aus dem System PDC erwachsen sind, die Development Tour gespielt haben. Ich glaube, Dimi mit 12 Development Tour Siegen, Humphries mit 11, beide World Youth Champion, beide dann in die Weltspitze rein, beide mit Major Siegen. Humphries hat noch ein bisschen länger gebraucht. Schon ganz coole Parallelen, die wirklich zeigen, dass das System PDC mit all den Abstufungen wirklich funktioniert und gute Spieler produziert und gute Spieler erzeugt. Und dafür sind die beiden einfach ein tolles Beispiel.
Hätte ja nicht viel gefehlt, dass ein Spieler JDC-Champion ist, also unter 16, World Youth Champion und Senior World Champion mit Lugliter. Der hat es ja fast geschafft. Ja.
In einem Jahr
hätte der 3 WM-Titel holen können. Also das System ist schon gut und es filtert ja auch unfassbar viele Talente daraus.
Ja, dass das auch möglich ist, ne? Das ist ja ganz cool. Dass du also in einem Jahr JDC World Youth Champion und Weltmeister werden kannst, dass du dich trotzdem überall qualifizierst. Also das ist ja,
wenn
auch
du
nicht
am 17. Januar Geburtstag hast.
Ja, ja, okay. Dann aber ist auch nicht in allen Sportarten unbedingt möglich, das will ich damit sagen, weißt du?
Nee,
also.
Nee.
Okay, Folge Nummer 187 ist, glaube ich, damit im Ziel. Wir haben
noch
viel über Ziele gesprochen.
Ja. Nochmal, ja, Glückwunsch an Mensur Suljovic, der hat heute Geburtstag, wenn ihr das hört.
Genau.
Gratuliert ihm fleißig, wie auch immer. Ich glaube, hat er Social Media? Der ist nicht so der Social Media-Typ.
Ich glaube, so richtig viel macht er nicht, nee.
Ja.
Aber trotzdem,
und
schickt ihm eine Nachricht.
Und die vorletzte Folge mit Elmar Paulke mit 53 Jahren.
Ich lache einfach mal laut. Ja.
Ja. Geboren an einem Freitag, den 13.
Richtig.
Ja. Aber gut ist oben. Alles gut. Und ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Ich will jetzt nach Hause.
Genau. Macht es. Fahr sicher, fahr vorsichtig.
Natürlich.
Und habt eine gute Woche. Wir hören uns spätestens nächste Woche zur nächsten Folge. Und ihr auch. Lasst's krachen. Seid lieb zueinander. Game on.
Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.